Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Antje Radünz.
Ja, also das kann man sich so vorstellen, dass man immer so ein Völlegefühl hat, so ein bisschen so Übelkeit und auch viel Bauchkrämpfe. Und eine Zeit lang konnte ich gar nicht boxen, weil jede Bewegung dachte ich mir, ich fühle mich so schwer, als ob ich irgendwie so 100 Kilo wiege. Mit diesen Magenkrämpfen, das wünsche ich echt keinem. Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Und wenn du merkst, deine Leistung lässt nach und du weißt nicht, woran es liegt, dann musst du erstmal dich komplett neu umstellen und schauen, dass sich das Ganze wieder einpendelt. Und das hat es zum Glück.
So schildert die Profiboxerin Christine Hammer ihre Beschwerden und kennt nun auch ihre Diagnose. Glutenunverträglichkeit. Eine von vielen. Denn es gibt Menschen, die wissen kaum noch, was sie essen sollen. Nach fast jeder Mahlzeit bekommen sie Probleme. Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall. Ärzte tippen dann meist auf eine sogenannte Unverträglichkeit. Welches Nahrungsmittel schuld ist, ist aber oft sehr schwer herauszufinden, sagt auch Karl-Heinz aus Kiel aus eigener Erfahrung.
Es hat sich ja über Jahre dann auch hingezogen und ich habe da selber keine Rücksicht drauf nehmen wollen. So nach dem Motto, was von alleine kommt, muss auch von alleine wieder gehen. Aber so war es ja nicht.
Irgendwann geht dann Karl-Heinz doch zum Arzt.
Er hat dann festgestellt, Weizenmehl, aber nicht, wenn es gebacken ist. Haselnüsse, ganz besonders schlimm, Mandeln und rohe Karotten. Da habe ich dann drauf verzichtet, aber es änderte sich nichts.
Bis er bei der Gastroenterologin Professor Annette Fritscher-Ravens landete, die vor etwa gut 6 Jahren einen Meilenstein in der Ursachenforschung für Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit einer neuen Methode setzte.
Mit einem Schlauch, in den ein Mikroskop eingebaut ist, werden die Darmzellen untersucht, und zwar während der Konfrontation mit den Hauptbestandteilen unserer Nahrung. Milch, Weizen, Soja, Eiweiß und Hefe. Der Schlauch wird über den Magen bis in den Darm vorgeschoben. In tausendfacher Vergrößerung sehen die Ärzte die Darmzellen. Im Normalfall sind diese auf dem Bild schwarz. Reagiert der Körper mit Unverträglichkeit, werden sie weiß und zeigen Eruptionen. Daraus entstehen Blähungen und Durchfälle.
Bei Karl-Heinz war es die Hefe, die ihn quälte. Jetzt ist er quasi Hefedetektiv, untersucht alle Nahrungsmittel auf sogenannte Triebmittel und seine Frau backt mit Quark statt Hefe. Lass die Nahrung deine Medizin sein, riet schon Hippokrates. Und der Satz, der Mensch ist, was er isst, des deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach, liegt in vieler Munde. Doch neben den positiven Eigenschaften vieler Lebensmittel sind manche für einige Menschen mit ganz schön üblen Beschwerden verbunden. Etwa 20% bis ein Drittel der Bevölkerung leiden allein in den westlichen Industrienationen unter einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. Die Zahlen scheinen explosionsartig zuzunehmen. Was genau ist sie aber nun, diese NMU? Diese und mehr Fragen beantwortet uns heute die Ernährungswissenschaftlerin und Gründerin des New You-Konzepts, Stefanie Hotzel.
Ja, also bei Nahrungsmittelunverträglichkeit bzw. Allergie, wenn man das mal so beleuchtet, wird ganz grob unterschieden. Also man spricht in erster Linie von toxischen Reaktionen, wenn man Vergiftungen sieht, oder nicht toxische Reaktionen. Die nicht toxischen Reaktionen wäre das ganze Thema, was uns jetzt hier heute interessiert. Mhm. Und da wird auch nochmal grob unterschieden zwischen immunsystemgesteuerten oder antikörperassoziiert, wenn man es mal wissenschaftlich ausdrücken möchte, Reaktionen in dem Felde und zwischen Unverträglichkeiten, die zum Beispiel durch Enzyme oder auch pharmakologisch irgendwo indiziert wurden. Dann gibt es halt noch Intoleranzen auf Zusatzstoffe, aber diese Hauptunterscheidungen wären halt diese zwei groben Unterteilungen.
Mhm. Die toxischen Sachen sind, nehme ich an, sowas wie richtige Vergiftungen, Fischvergiftung,
genau,
oder wenn ich irgendwas
gegessen
habe, was richtig zur Vergiftung.
Genau, also wo dann diverse Viren oder Bakterien und so weiter, also so richtige schlimme Stoffe zu ganz bösen Reaktionen führen.
Okay, gehen wir einfach mal jetzt ein bisschen in die Tiefe und gucken uns so die typischen Nahrungsmittelunverträglichkeiten an. Da gibt es so die Laktoseunverträglichkeit, Gluten, Fructose, Histamin, Glutamat, das fällt mir jetzt so spontan ein. Sind das so die gängigsten oder gehören da unbedingt noch welche rein, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe?
Ja, genau. Also das ist das, was man ja ganz oft überall heutzutage sieht, hört, vielleicht auch selbst betroffen ist, was so ganz klassisch überall auch auftaucht.
Machen wir Step by Step. Fangen wir mal mit der Laktoseintoleranz an. Menschen mit eben dieser Intoleranz vertragen viele Milchprodukte nicht. Soweit komme ich noch mit und kann mir das noch irgendwie erklären. Können Sie denn erklären, warum das so ist?
Da geht es halt in erster Linie darum, nochmal zu unterscheiden. Es wäre in dem Falle eine enzymgesteuerte Reaktion oder auf die Enzyme zurückzuführen. Und hier haben wir halt 5-15% der Europäer, die davon unten etwa betroffen sind. In Afrika und Ostasien sind sogar noch mehr. Da spricht man von 65-95% sogar. Und da wäre es dann halt einfach auch wirklich dieses enzymatische Thema, was im Vordergrund steht. Selbst bei Babys ist das schon so, die ja doch irgendwo in erster Linie sich von der Muttermilch ernähren, ist es so, dass schon in den ersten Lebensmonaten die Aktivität des Enzyms, was da heißt Laktase, was quasi diesen Milchzucker spaltet, schon da auch in den ersten Lebensmonaten abnimmt. Also es scheint halt hier ganz klar so zu sein, dass die Enzymaktivität im Laufe des Lebens abnimmt und der Grund, warum wir überhaupt das Enzym haben, ist, dass der Milchzucker, also das Molekül Milchzucker in der ursprünglichen Form, wie es von der Milch kommt, im Darm so nicht aufgenommen werden kann, sondern erstmal in zwei kleine Bausteine unterteilt und zerlegt werden muss. Eins davon ist Glucose, um es jetzt nochmal wissenschaftlicher zu benennen, und das andere Galaktose, also zwei verschiedene Zuckerbestandteile. Und die können, das macht halt das Enzym in der Schleimzelle oder in den Schleimzellen des Dünndarms. Und wenn das dann gespalten wird, ist alles gut. Wenn es halt nicht gespalten wird, dann wird der Milchzucker weitergegeben, wandert quasi im Darmtrakt weiter. Da kommt ja dann ganz zum Schluss der Dickdarm sozusagen.
Ja, klar.
Und die Darmbakterien dort würden dann das vorher nicht gespaltene, nicht veränderte Milchzucker Molekül sozusagen zu sich nehmen, und die sind dann halt dafür verantwortlich, dass die ganzen Nebenwirkungen, also was wir dann im Körper selber spüren, dadurch entsteht. Also die produzieren sozusagen Abfallprodukte, und das ist dann halt unter anderem auch Methan oder andere Gase, und das sind dann halt diese typischen Beschwerden. Genau, so sieht es aus.
Das ist das wichtige Stichwort. Wie merke ich denn das überhaupt, dass ich laktoseintolerant bin?
Als allererstes das Ganze mal beobachten. Also wichtig ist, das ist ein sehr sensibles Thema, dass man natürlich auch von Anfang an nicht sagen kann, was genau ist es, weil wir ja vielleicht nicht die reinste Form der Nahrung zu uns nehmen. Wir nehmen ja nicht nur den Milchzucker auf. Ne? Es ist ja oft gemischt, dass wir viele verschiedene Nahrungsmittel mit einmal essen und gar nicht so in dem Moment sagen können, was hat das jetzt denn verursacht? Also wenn man sich am Anfang unschlüssig ist, ist es halt auch immer wichtig, da auch vielleicht nochmal fachspezifisch jemanden mit zu Rate zu ziehen, auch mit einem Tagebuch erstmal anzufangen und aufzuschreiben, okay, wann kommen denn die Beschwerden, das über eine gewisse Zeit zu kontrollieren und zu beobachten. Und im Speziellen, wenn man es dann schon mehr vermutet, kann man natürlich beim Arzt entsprechende Tests machen. In dem Falle bei Laktose wäre das ein Atemtest, den man da machen kann, um dann halt auch nochmal über Wasserstoffatemtest nennt sich das, direkt auch beim Arzt die Bestätigung zu haben. Das lässt sich direkt auch diagnostizieren. Man kann auch einen Gentest machen, das ist allerdings ein bisschen aufwendiger. In dem Falle auch werden halt im Dünndarm Biopsien entnommen und die Zellen werden dann halt angeguckt. Und ganz gängig ist es halt, wie gesagt, über Laktosetoleranztest auch als Möglichkeit, Atemtest oder halt einfach mal selbst zu schauen über bestimmte Diät, und dass man halt bestimmte Zeit wartet, das mal nicht zu sich nimmt und dann mal wieder verstärkt, wie der Körper reagiert, je nachdem. Das nennt sich dann auch Diät- und Expositionstest, um einfach zu schauen, okay, wie reagiert mein Körper? Es ist halt oft ein Zeitraum, über den man das längere Zeit beobachten muss.
Ne? Versuch und Irrtum fällt mir dazu eigentlich nur ein. Richtig. So ähnlich ist es wahrscheinlich dann genau. Auch. Gucken wir mal weiter zur nächsten Sparte. Das wäre die Fructoseintoleranz. Wäre für mich ganz furchtbar, denn da muss man wahrscheinlich auf Obst verzichten. Ist es richtig?
Grundsätzlich ist Fructose das Synonym für Fruchtzucker. Das genau. ist erstmal, lässt sich vermuten an der Stelle. Allerdings ist es zum Glück auch so, dass nicht jedes Obst gleich viel Fructose oder Fruchtzucker enthält. Mhm. Und man dann halt auch gezielter natürlich gucken kann, welche Obstsorten man am besten isst, welche man weglässt, um da schon mal die erste Abgrenzung für sich zu finden.
Also auch da muss ich wieder ausprobieren. Bei mir hat es zum Beispiel jahrelang gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass ich auf Weintrauben extrem reagiere. Ich habe das nie gewusst, warum. Und ich stelle mir das vor, dass es lange Wege sind, ja, bis man halt wirklich herausfindet, auf welches Obst oder auf Obst generell reagiere ich möglicherweise ja komisch definitiv. Oder definitiv kränklich. Mhm.
Genau. Also hier wäre vielleicht noch so als grobe Richtlinie zu wissen, dass beispielsweise verschiedene Beerensorten, also Erdbeeren, alles was so in die Richtung Heidelbeere, Himbeere, alles was Beeren sind, Zitrusfrüchte und Papaya wenig Fruchtzucker enthalten. Das ist schon mal ein gutes Obst im Prinzip. Und dass auch das Obst zu essen mit Milchprodukten durch das Fett und das Eiweiß, was darin ist, positiv sich auswirkt. Und das hat damit zu tun, dass die Fructose langsamer aufgenommen wird und dadurch der Darm unterstützt wird und das Ganze auch in seiner Arbeit im Darm Erleichterung findet.
In allen Diäten wird immer geraten, man soll auf keinen Fall Eiweißprodukte mit Obst kombiniert essen, weil Zucker und Eiweiß auf einmal, das ginge ja gar nicht im Diätplan.
Und das ist halt natürlich immer die Frage der Betrachtung, welche Zucker, ne? Mhm. Also ich grundsätzlich bin immer der Meinung, native Nahrungsmittel, so natürlich wie möglich, yeah. tun unserem Körper gut. Und wenn man natürlich den Fertigjoghurt oder das fertige Milchprodukt, was vielleicht noch künstliche Aromen, künstliche Zuckerarten alles noch zugesetzt bekommen hat in einer Überdosis, sage ich jetzt mal, was per se auch jetzt nicht so gesund ist und die native Form auch nicht mehr hat, mhm. dann gibt es natürlich auch nochmal zusätzlich. Und die Kombination mit einem reinen, guten Joghurt, also natürlich ohne Zusätze und der entsprechenden Kombination von Früchten ist in dem Falle, denke ich, ganz gut.
Jetzt müssen wir aber doch noch mal einen Schritt zurück. Wir waren ja vorhin gerade schon bei der Milch und bei der Laktose. Was ist denn jetzt das gute Joghurt? Es gibt ja auch viele, die sagen, Milchprodukte generell brauchen wir nicht, weil alles, was Milch ist, ist eigentlich für die Aufzucht von Kälbchen irgendwann mal gedacht gewesen und nicht für uns Menschen. Wir bräuchten eigentlich alle nicht diese ganzen Milchprodukte und sollten lieber auf Ausweichprodukte, Hafermilch, Soja, Joghurt etc. etc. umsteigen. Was haben wir jetzt nun davon zu halten?
Ja, das wird ja auch oft kontrovers diskutiert. Da yeah. gibt es ja die Ernährungswissenschaft an sich, ist natürlich eine Wissenschaft und yeah. jede Wissenschaft bleibt nicht stehen, sondern lebt auch von Studien und neuen Erkenntnissen. Genau. Und da gibt es ja auch genügend Institute, Universitäten und so weiter, die sich immer wieder mit Themen beschäftigen. Was man weiß, ist, dass bestimmte Milchprodukte jetzt in der natürlichen Form, beispielsweise Joghurt, auch ja bestimmte Bakterienstämme enthalten, die wieder zuträglich sind, wo man weiß, okay, das tut uns gut, tut dem Körper gut. Mhm. Die Bakterien, die da drin sind, brauchen wir auch, wenn natürlich kein zusätzlicher Zucker mit drin ist. Und grundsätzlich ja, also diese Einstellung ultra hoch homogenisierte Milch beispielsweise, die quasi die tote Materie, wenn man das mal so sieht, ja, was von der Kuh entnommen wurde und sterilisiert wurde und thermisch behandelt und wo nichts mehr an Nährstoff auch per se drin ist, das ist natürlich irgendwo ein Fertigprodukt mhm. und ein industriell gefertigtes Lebensmittel oder Nahrungsmittel, was nicht mehr in der nativen Form auch ist und auf jeden Fall, sage ich mal, tote Materie irgendwo mhm. darstellt.
Von also daher, zurück zur Milchkanne und ab zum Bauern.
Ja, man weiß ja auch, dass wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo auf einer Farm oder auf der Alm an frische Sachen ranzukommen, dass das sicherlich seine Vorteile hat. Mhm. Die Möglichkeit hat nun mal nicht jeder. Mhm. Die alternativen Milchprodukte haben halt wieder den Nachteil, dass man sehr lange nach guten Produkten suchen muss, weil leider die Alternativen oft dann auch wieder viele Zuckervarianten zugesetzt bekommen haben. Und um da Geschmäcker reinzubringen, trinken und so weiter und so fort. Also ich weiß das selber. Ich bin da auch bewusst und gucke und habe da schon das ein oder andere, was ich auch probiere. Und ich fand das schon mal eine ziemliche Challenge, da das richtige Produkt zu finden, ohne einen Zuckerzusatz erstmal.
Ja, gar nicht mehr vorstellen.
Und deswegen muss man da auch ein bisschen achtsamer sein, vielleicht, wenn man sich was Gutes tun will, da einfach auch bei der Auswahl ein bisschen genauer hinzugucken und dann halt auch mal ein bisschen mehr zu lesen. Wichtig ist immer wirklich der Sache, wenn man unschlüssig ist, da mal ein bisschen noch auf den Grund zu gehen und hinten auf der Verpackung noch mal ein bisschen genauer zu lesen.
Deswegen fragen wir unter anderem auch Sie als Ernährungswissenschaftlerin. Sie können uns da ja wirklich jetzt auch sehr behilflich sein. Wie sieht es denn mit Histaminunverträglichkeit aus? Da komme ich total ins Stocken. Also ich kann mich gerade noch aus dem Biounterricht daran erinnern, dass das ein Gewebshormon ist und dann ja eigentlich sowieso schon im Körper vorhanden. Wie kann das dann für uns unverträglich sein?
Ja, das ist richtig. Also Histamin ist erstmal grundsätzlich ein Botenstoff und der natürlich im menschlichen Körper vorkommt, aber halt zusätzlich auch in vielen Lebensmitteln, Rotwein, Käse, Marmelade, Sauerkraut. Und das Histamin an sich als Gewebshormon oder als körpereigener Botenstoff hat halt unter anderem eine blutdrucksenkende Wirkung im Körper, er hat eine positive Wirkung auf den Darm und auf den Magen, also regt sozusagen die Magensaftproduktion an und steigert auch die Darmtätigkeit und hat auch einen Einfluss auf den Schlaf-Wach-Rhythmus. Und die Intoleranzen, die wir haben, also das, die Reaktion des Körpers, die sind dann halt gegen dieses Histamin aus der Nahrung. Und die inaktiven Enzyme oder der Enzymmangel hat da wieder einen Einfluss drauf. Also sind wir hier wieder bei dieser enzymatischen Unverträglichkeit. Ne?
Ich kriege immer mehr Respekt vor unserem Bauchhirn. Das muss ja wirklich eine ganze Menge leisten da unten und mal entscheiden, was ist gut, was ist nicht, was vertrage ich, was nicht.
Absolut. Und auch da ist es wieder das Thema Mikrobiom.
Ja, genau.
Die Wissenschaft, die sich immer mehr damit beschäftigt und immer mehr Erkenntnisse darüber hat. Und auch da ist man noch nicht am Ende von der Erkenntnis. Und ja, also es ist tatsächlich so zu sehen, gerade jetzt auch bei diesen Unverträglichkeiten, der Magen-Darm-Trakt hängt extremst damit zusammen und da muss man halt auch überlegen, was sind jetzt die Ursachen.
Ich würde gerne jetzt auf das China-Restaurant-Syndrom zu sprechen kommen. Für mich klingt das nach total ausgedachter Krankheit, aber ich habe gelesen, nein, es gibt es wirklich. Was steckt denn nun dahinter?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man in den 60er Jahren erstmals darüber berichtet hat. Ist jetzt also auch schon eine Weile so bekannt.
Ja, ich kannte es trotzdem nicht.
Aber tatsächlich ist es so, dass man bemerkt hat, dass wenn man gerade essen war beim Chinesen oder im Zusammenhang mit dieser Ernährung zum Teil halt Lähmungserscheinungen im Gesicht oder überhaupt irgendwelche komischen Ausfallerscheinungen aufgetreten sind, was man sich nicht so richtig erklären konnte. Mhm. Und man nennt es auch Glutamat-Unverträglichkeit. Genau. Ja. Also Glutaminsäure, was ein Neurotransmitter oder eine Neurotransmitterfunktion im Körper hat. Also ist eigentlich natürlicher Bestandteil auch, der in uns wirkt und in natürlicher Weise sowohl in Nahrungsmitteln enthalten ist, aber halt auch als Geschmacksverstärker. Aber allerdings ist es so, bei diesem Glutamat wird die Ursache immer noch auch in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Also man ist sich nicht so richtig schlüssig, ob das vielleicht auch an anderen Bestandteilen in der Nahrung liegt oder ob es wirklich auf das Glutamat zurückzuführen ist. Es sind halt Zusammenhänge zu erkennen, aber in dem Falle ist es halt wirklich so, dass man da nur sagen kann, ich teste das an mir, reagiere ich nicht. Es ist auf jeden Fall nicht lebensbedrohlich.
Vielleicht sind die Gesichtslähmungen doch vom Reiswein, man weiß es nicht ganz genau. Eins fehlt uns noch, das ist die Zöliakie. Die ist ja wirklich deutlich unangenehmer. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, aus dem engsten Freundes- und Bekanntenkreis. Das Klebereiweiß, Gluten, wird dann nicht mehr vertragen und das kann wirklich böse Durchfälle verursachen. Was sollten wir als Laien oder als Zuhörer hierüber unbedingt wissen?
Bei der Zöliakie ist es tatsächlich so, dass man direkt von einer Erkrankung spricht und von einer fehlgeleiteten Immunreaktion in der Dünndarmschleimhaut und zwar auf Weizen, Roggen und Gerste oder besser gesagt auf das Eiweiß, was in den drei Pflanzen drin ist. Und diese chronischen Entzündungen die Schleimhaut halt auch stark schädigen, ne? Und die Nährstoffe dann über den Darm in die Blutbahn nicht aufgenommen werden können. Und die Antikörper gegen die Bestandteile im Gluten richten sich in dem Falle auch gegen die eigene Darmschleimhaut. Also man hat da ähnliche Strukturen, die der Körper in dem Falle so ein bisschen gegenseitig aufstachelt und die Autoimmunreaktion sozusagen vorantreibt. Ja, es kommt halt zum Verlust von Darmzotten und auch zur Schädigung in der Darmschleimhaut. Und dadurch werden natürlich Nahrungsbestandteile oder Nährstoffe nicht richtig aufgenommen. Und man kann halt schwer sagen, was ist da jetzt der Grund? Vermutlich kann es genetische Gründe haben. Es können aber auch wieder in dem Falle Darmviren sein oder eine veränderte Darmflora, wo wir wieder beim Thema Mikrobiom sind, häufig zwischen dem 6. Lebensmonat und 2. Lebensjahr auftretend, aber auch später gibt es immer noch mal erste Erscheinungen zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Also auch da ist die Wissenschaft auch immer noch weiterhin dran und wird immer wieder neue Erkenntnisse hervorbringen.
Sie haben ja eingangs relativ gut beschrieben, dass es ganz viele verschiedene Verfahren gibt, um festzustellen, irgendwie, was habe ich denn jetzt eigentlich für eine Unverträglichkeit, und dass das langwierige Geschichten sind, um auszutesten, und manchmal tatsächlich auch nur so eine Sache ist, dass man es nur austesten kann, bis man es herausgefunden hat. Das ist, glaube ich, eindringlich rübergekommen. Was kann ich denn tun, um das, was ich nicht auf normalem Wege normalerweise zu mir nehmen kann, jetzt zu ergänzen? Sie als Ernährungswissenschaftlerin beschäftigen sich ja auch damit, irgendwie Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Was davon ist für uns gut, was nicht? Wie weiß ich da, was für mich gut ist?
Also beispielsweise könnte man auch die Enzyme direkt zuführen, Vitamine, Mineralstoffe, auch Eiweiße, die verloren gehen, wenn man bestimmte Nahrungsmittel nicht essen kann. Dass man ganz klar guckt, wie substituiert man, also welche Milchprodukte gehen beispielsweise ohne Bedenken, wenn man laktoseintolerant ist. Also das sind meistens die sehr dehydrierten, lange gereiften Käsesorten. Ansonsten natürlich wäre es auch immer ratsam, wenn man das Gefühl hat, vielleicht einen Mangel irgendwo zu haben, auch in der Tiefe zu schauen, vielleicht auch mal ein Aminogramm machen lässt, um einfach mal zu schauen, wie ist mein Aminosäurespektrum. Liegt es vielleicht daran, dass mir bestimmte Aminosäuren fehlen, das heißt Eiweiße, die vielleicht auch eine Möglichkeit haben, dann natürlich auf den Darm zu gucken, wie man seine Darmschleimhaut wieder aufbauen kann, wenn da Schäden sind. Nach diversen Medikamenten kann sowas natürlich auch vorkommen. Entsprechend durch Nahrungsmittel natürlich zu gucken, wenn ich bestimmte Sachen nicht essen kann, mache ich mir Tabellen und gucke, welche Sachen gehen stattdessen. Native Nahrungsmittel und dann natürlich in dem Falle, wenn der Blutspiegel irgendwas anzeigt, dass da Defizite sind, entweder langfristig oder kurzfristig auch ergänzen, wenig Zucker zuzusetzen. Also was steht hinten auf der Verpackung drauf? Ne? Also Qualitäten zu erspüren und da mal ein bisschen in der Tiefe zu gucken, bevor man viel Geld ausgibt, um wirklich zu sagen, ja, das ist eine reine Form, das kann ich mir jetzt wirklich mal gönnen. Und warten, beobachten, wie sich was entwickelt. Meistens, wenn das hohe Qualitäten sind, sieht man das in kürzester Zeit.
Die Packung ist doch mein letztes Stichwort, denn es gibt was Neues in Deutschland, und zwar heißt es Nutri-Score. Da heißt es, esst mehr grünes A und weniger rotes E. Das heißt, wir kriegen eine Lebensmittelampel. Das ist verabschiedet und das soll jetzt nun hier eingeführt werden, flächenweit. Scheint simpel zu sein und soll angeblich nachweislich helfen, gesünder zu essen. Sie sind Ernährungswissenschaftlerin, beschäftigen sich sicherlich auch mit diesem Feld. Aus Ihrer Sicht bewertet, ist das sinnvoll? Brauchen wir das oder ist das totaler Humbug?
Also Ampelsysteme funktionieren tatsächlich ganz gut. Also ich denke, das wird, kann dem einen oder anderen eine gute Orientierung geben. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder sich mit Ernährung so in der Tiefe auch beschäftigt und auskennt, so als grobe Richtlinie. Wenn das gut aufgezogen ist, finde ich das super. Wichtig an der Stelle ist halt, wo ist es halt aufgebracht, ne? Wenn man ein Fertiggericht an sich hat, kann man das natürlich auch tun. Ja? Kann man auch ein Ampelsystem verwenden. Die Frage ist nur, wie sinnig ist das? Also da muss man natürlich ein bisschen drauf vertrauen, dass die Nahrungsmittelindustrie das auch gezielt und richtig verwendet. Dann kann das gut sein, ja, auf jeden Fall.
Das ist ein großes Fragezeichen, was jetzt zu weit gehen würde. Wenn wir das jetzt noch bewerten und beleuchten wollen, wer da was von der Ernährungswissenschaft bzw. von der Ernährungsmittelindustrie wie reagiert. Ich wollte nur mal wissen, ob Sie es grundsätzlich sinnvoll erachten, und ich finde, das ist deutlich durchgekommen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für Ihre Zeit. Wir haben gesprochen heute mit Stefanie Hotzel. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin. Wer mehr von ihr wissen möchte, kann sich von ihr direkt beraten lassen. Dazu können Sie sie direkt anschreiben über eine E-Mail-Adresse, die Sie in den Shownotes bei uns finden. Und Sie finden sie auch übers Internet unter NU für Nutrition, U und dann Concept.
Ich danke Ihnen, Frau Radünz.
Bevor Sie jetzt wild drauf lostesten, von dubiosen Immuntests aus dem Internet sei ganz unbedingt abzuraten, so warnen Mediziner. Auch davor, ohne den Rat von Ernährungsberatern, strenge Diäten einzuhalten. Denn der Verzicht auf ganz, ganz viele Nahrungsmittel gleichzeitig führe oft zu Mangelerscheinungen. Und diese machen dann wirklich krank. Wir mögen Sie aber doch viel lieber gesund. Lesen Sie gerne auf praxisvita.de weitere Infos zum Thema. Ich bin Antje Radünz und schon fast auf dem Weg zum Markt, um lecker frisch einzukaufen. Wie sieht's aus? Kommen Sie mit? Ich freue mich. Und derweil passen Sie gut auf sich auf.
Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de.